Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage, hallo ihr lieben Menschen, schön, dass ihr auch an diesem Freitag im Frühsommer mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Stündchen euch Zeit genommen und freut euch jetzt auf ein Thema, das so alt ist wie die Menschheitsgeschichte und zu einem der vermutlich am kontroversesten diskutierten Themen von uns Menschen geht. Wir reden heute über Sex. Sex ist komplex. Er kann wahnsinnig schön und unglaublich unangenehm sein. Sex ist hochindividuell. Er kann trennen und verbinden. Er kann Spaß machen und er kann Beziehungen beenden. Er kann ein Geschenk oder eine unglaubliche Belastung sein. Und Fakt ist, ohne ihn gäbe es uns gar nicht. Obwohl wir in einer Zeit leben, in der es gefühlt nur noch wenig Tabus gibt, reden wir meines Erachtens nach doch irgendwie zu wenig über Sex. Und damit meine ich wirklich reden. Lieber schweigen wir, wenn zu Hause schon seit Jahren Flaute ist, oder wir schweigen darüber, wie schwer es uns fällt, unsere intimen Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen, sie auszusprechen und mit dem Partner oder mit der Partnerin zu teilen. Sex ist für viele Menschen nicht die schönste, sondern die komplizierteste Nebensache der Welt. Aber vielleicht muss das ja gar nicht so sein. Jana Welch ist studierte Sexologin und systemische Sexualtherapeutin. In ihrem neuen Buch Sex That Connects gibt sie uns alltagsnah und viele spielerische Inspirationen, um mal die Schwere und den Druck aus dem Schlafzimmer zu verbannen und wieder mehr spielerische Leichtigkeit einziehen zu lassen. Dies ist unser zweites Gespräch und ich freue mich ganz besonders, dass sie wieder da ist. Hallo, liebe Jana.
Hallo, liebe Kathi. Ich freue mich total, dass ich hier sein kann. Und du hast es schon so wunderbar gesagt, weil genau darum geht's mir. Es geht mir vor allen Dingen auch in dem Buch und auch in meiner Arbeit immer darum, Mut zu machen. Und die Leichtigkeit zurückzuholen. Und was du sagst, ist so richtig, dass es oft so schwer ist und eben auch Beziehungen zerstören kann, wenn es nicht klappt, weil die Leute nicht wissen, das ist wie so ein pinker Elefant im Schlafzimmer. Die wissen gar nicht, wie soll ich denn jetzt mit dem Thema umgehen, weil wir es nicht gelernt haben. Also viele Paare haben einfach nicht gelernt, über Sex zu sprechen. Und das kann man natürlich auch nicht von heute auf morgen lernen, aber sich das überhaupt erstmal bewusst zu machen, dass es oft nur daran liegt, eben wie du sagst, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren, das würde schon irrsinnig helfen, aber so leicht ist es ja nicht. Also, und das war auch so mein Ansinnen in dem Buch, weil es können ja nicht alle Paare zu mir in die Praxis kommen, aber viele Paare haben ähnliche Themen. Also es geht meistens einer hat mehr Lust als der andere. Und dann dachte ich mir so, und so viele Leute kommen ja nicht, weil sie sich schämen oder glauben, mit ihnen ist was falsch oder sie würden dann ihren Beziehungen diesen Stempel geben von, bei uns ist was verkehrt. Und deswegen dachte ich mir, ich schreibe dieses Buch, weil dann kommt die Praxis, meine Praxis, zu den Leuten nach Hause und sie können einfach mal ausprobieren, Dinge wirklich ganz konkret anders zu machen. Also mein Buch ist nicht theoretisch, langweilig, so, oh ja, jetzt eine lustige Sexstellung oder so, sondern es ist viel Wissen, aber es ist auch sehr lustig und zeigt uns so den eigenen oder hält so den eigenen Spiegel vor und gibt ganz klare Hands-on-Tipps. Also was könnt ihr machen? Und es sind ja 30 Challenges, die in gewisser Weise aufeinander aufbauen. Und das kann man nachspielen. Und genau das ist es. Wenn wir wieder ins Spielen kämen, wenn wir rauskämen aus diesem, wir müssen Sex haben, da vergeht es einem doch gleich. Also
total.
Da habe ich doch keine Lust. Wir müssten mal wieder Sex haben. Ja, was ist denn das?
Ja, ich denke, das Thema Glaubenssätze spielt bei der Sexualität bei ganz vielen Menschen eine unglaubliche Rolle. Und bei dem Satz, wir müssten mal wieder Sex haben, ich glaube, da erwischen sich jetzt wahrscheinlich 99% aller Menschen, die uns in diesem Moment zuhören, inklusive mir selbst. Und übrigens ist das noch gar nicht so lange her, weil ich vor 2 Wochen gedacht habe, vielleicht sollte ich das mal, weil ich habe einen wirklich tollen Partner und ein Typ, auf den ich unheimlich stehe und ein super schöner Mann und er ist einfach Knaller. Und dann dachte ich, vielleicht sollte ich das mal umformulieren für mich in, ich darf mal wieder Sex haben. Das wäre doch ein Anfang.
Das ist so toll, was du sagst, weil für mich fängt die Lust ja im Kopf an.
Total.
Meine Kollegin Dania Schifflern, die ich über alles schätze, hat es mal ganz gut formuliert. Sie nennt es das Partyprinzip. Mhm. Also sie sagt, man muss erstmal ein Ja haben, wenn ich zu dieser Party, Sexparty gehe. Und sie vergleicht es, wenn, stell dir vor, du gehst zu einer Party, du bist eingeladen und du hast eigentlich keine Lust und du gehst auch schon mit dieser Lustlosigkeit dahin, dann ist die Musik doof, die Leute sind blöd und eigentlich gehst du sehr frustriert nach Hause. Die gleiche Person oder dieselbe Person kann zur Party gehen mit einem Ja. Ja, ich gehe dahin, ich habe Lust, ich finde die Musik gar nicht so schlecht, ich möchte mich mit Menschen unterhalten. Und was sie damit meint, ist einfach, dass wir ein Ja brauchen, damit wir uns das überhaupt vorstellen können, Sex zu haben. Mhm. Wobei, und das ist echt ganz wichtig zu verstehen, wenn wir aus diesem Sex haben zum Sex spielen kämen und dann das verkleinern, also, dass wir nicht sagen, Sex ist gleich Penetration, sondern dass wir uns immer wieder fragen oder ihr euch fragt, was möchtest du heute erleben? So was oder was kannst du heute geben? Was ist es denn? Kannst du dir überhaupt vorstellen heute, dass irgendein oder der Penis bei dir eindringt oder du aufnimmst? Oder aber möchtest du eigentlich nur eine kleine, intime Massage haben? Möchtest du nur knutschen? Dann würde dieses große Thema Sex nicht mehr so schwer sein, weil auf einmal sind es kleine Teile und ich kann, je nachdem, wie ich mich fühle, auch irgendwas von diesem erotischen Buffet kosten. Und ich glaube, das wäre ein tolles Umdenken, wenn Paare miteinander sprechen würden und sagen, oh, wie fühlst du dich von 0 bis 10 heute? Wie erotisch fühlst du dich? Nur eine 3, ich habe einen Scheißtag. Mhm. Okay, nur eine 3. Ich bin bei einer 5, wollen wir uns bei einer 4 treffen? Was würde die 4, was wäre denn die 4 für dich heute? Mein Gott, wäre das eine Erleichterung. Mhm. Aber die Leute glauben immer, dass sie das ganze Programm spielen müssen. Mit allem. Du willst doch auch nicht immer ganz viel essen, wenn du nur ein bisschen Hunger hast. Mhm. Und wenn wir das machen würden, dann würden wir ganz viele kleine erotische Sparks in unseren Alltag setzen. Weil ich komme so gerade ganz krass ins Sprechen, merke ich. oh Gott, habe so viel zu erzählen heute. Aber dann würden wir wirklich kleine Bits and Bytes über den Tag verteilen. Wir würden uns wieder begehrter fühlen, aber wir können nicht glauben. Also wenn ich den ganzen Tag mich nicht begehrt und gesehen fühle, dass ich dann am Abend auf einmal zur Femme fatale werde. Also das ist ja Quatsch. Wenn mein Partner mich den ganzen Tag nicht anguckt, mich nicht sieht, nichts wertschätzt, mich nicht einmal knutscht, und dann soll ich am Abend Sex haben. Das ist doch absurd. Wie soll das denn gehen?
Ist total interessant. Das ist total interessant. Da gibt es eine Parallele zum Schlaf, weil so viele Menschen schlecht schlafen und man aber mittlerweile weiß, dass ein guter Schlaf auch damit zusammenhängt, wie wir tagsüber immer wieder aus diesen Stresszuständen rauskommen. Also es reicht nicht, einfach nur früh ins Bett zu gehen und dann zu hoffen, ich habe jetzt eine erholte oder eine erholsame Tiefschlafphase. Sondern wenn ich den ganzen Tag über am Limit bin und mir keine Sekunde Pause und Bewusstheit gönne, dann kommt der Körper aus diesem Zustand überhaupt nicht in die Tiefschlafphasen und in die Regeneration. Und das finde ich ganz schön, was du sagst, weil das passt zum Thema Sex natürlich auch. Also wenn man den ganzen Tag nur im Muttermode rumläuft oder genervt vom Partner ist und dann soll man abends umschalten auf, okay, Baby, du willst es doch auch, ist ja unmöglich.
Genau, und dann am Abend soll ich mir ein ganz sexy Dessous anziehen und den Mann verführen. Entschuldigung. Aber das bringt mich zu diesem Thema Verführung, weil das finde ich so wichtig. Also viele Paare, die vor allen Dingen lange zusammen sind, wenn die dann bei mir sitzen und ich sage, ja, wie ist es denn so mit eurer Verführungskompetenz? Das ist immer der Superblick. Also wie Verführungskompetenz, also wie verführen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das Thema Verführung auch wieder mehr integrieren und uns auch wirklich Gedanken machen, wie kann ich meinen Partner überraschen? Was ist denn für mich Verführung? Mag ich denn überhaupt, wie mein Partner mich verführt? Woher weiß ich denn eigentlich, dass mein Partner mit mir Sex haben möchte? Also das ist so ein spannendes Thema, wenn man sich als Paar mal darüber unterhält, weil oft geht es gar nicht um den Sex an sich, sondern es geht um den ersten Schritt. Mhm. Also beide sitzen so da und denken sich, ah, wir müssten mal wieder Sex haben. Und aber keiner fängt an.
Ja.
Oder einer fängt an und man mag es nicht, wie der einfängt. Weißt du, und dann macht man so mit der Schulter, so, möchte ich nicht haben. Und da lohnt es sich so sehr, drüber zu sprechen.
Was ist der größte Feind der Sexualität? Ist es Netflix?
Ja.
Oder der Fernseher, sagen wir mal so. Don't blame all on Netflix, ja. Aber.
Ich glaube, Fernseher und Präsenz. Also nicht präsent sein. Und ja, klar, überleg mal, die Leute kommen am Abend nach Hause, da gibt es eine Serie, die ist so wahnsinnig spannend, da wissen sie nicht, wie das Ende ist. Und dann überlegen sie, was steht dagegen, der Sex, den wir haben, der ist vielleicht langweiliger und ich weiß genau, wie es ausgeht. Also da wäre es halt schon gut, wenn man anfängt mal an seinem Sex an sich zu arbeiten und zu überlegen, wie könnte ich denn den Sex, den ich habe, vielleicht so verändern, dass er spannender ist wie Netflix oder irgendeine Serie. Mhm. Weil es gibt immer Routinen beim Sex. Also die meisten Paare, die länger zusammen sind, können mir genau sagen, wie ihr Sex abläuft. Und zwar jedes Mal. Erst macht er das, dann macht er das, dann mache ich das, dann das, dann das, dann das. Dann kommt er und ich nicht. Das war jetzt gemein, aber es ist oft so.
Aus Frauensicht dann?
Ja, aus Frauensicht. Und wenn Sex so eine Routine hat, dann macht er natürlich weniger Spaß als eine Serie gucken. Verstehe ich total. Also wie könnt ihr, die jetzt zuhört, euren Sex so verändern und modulieren und kreativer gestalten, und zwar beide, damit ihr da mehr Lust drauf habt? Weil man könnte sich ja auch am Abend zusammen einfach ins Bett legen.
Statt nackt. Auf die Couch.
Ja, und zwar nackt, weil viele Paare, die sich mehr Intimität wünschen, schlafen mit Schlafanzug. Und das Handy nebendran. Und das Erste, was berührt wird am Morgen, ist das Handy. Und ganz ehrlich, ich weiß das alles und selbst ich bin immer wieder, erwisch mich dabei, dass ich das Handy anfasse. Morgens, anstatt meinem Partner, der sehr sexy ist. Also da fragt man sich ja wirklich, wie kann das sein?
Wir schütten wahrscheinlich mit dem Partner einfach nach gewisser Zeit nicht mehr so viel Dopamin aus, wie jeden Tag am iPhone.
Ja, das kann gut sein. Aber das wäre schon mal eine gute Idee und ich sage auch, beschreibe ich auch ganz gut im Buch, also untersucht mal euer Begrüßungsritual. Wie präsent seid ihr? Wie schaut ihr euren Partner oder eure Partnerin an? Wie umarmt ihr sie oder ihn? Manche Paare sagen ja nur Hi und dann gehen sie in die Küche und machen irgendwas oder stehen gar nicht mehr auf. Also das sind so viele Kleinigkeiten, die man hands-on verändern kann.
Ich habe das Buch noch nicht ganz durchgelesen, weil es ist echt ein richtig cooles, großes, epochales Werk geworden von 385 Seiten. Aber ist man wirklich auch gut in kleinen Portionen und du empfiehlst ja auch, es gemeinsam zu lesen, was ja toll ist, weil da ist ja schon mal ganz viel Austausch da. Weil jeder nimmt natürlich auch deine einzelnen Challenges ganz anders wahr. Also es öffnet schon mal die Tür für ganz viel Kommunikation. Und Kommunikation ist ja etwas, wie wir schon eingangs festgestellt haben, das in der Sexualität auch so ein bisschen defizitär ist, möchte ich mal sagen, weil wir es einfach nie gelernt haben. Und was ich ganz am Anfang schon total wichtig fand, was mir in der Situation auch noch nie so bewusst geworden ist, wie wichtig schon allein die Umgebung ist und das Schlafzimmer. Und ich musste sehr lachen, als du geschrieben hast, wenn da ein Foto von Oma steht, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn man dieses Porträt von Oma doch in einem anderen Raum platziert und nicht unbedingt im Schlafzimmer. Also wo können wir da denn schon anfangen? Erzähl mal ein bisschen.
Ich habe ja mal Sextape moderiert auf TLC. Mhm. Und es war so lustig, weil da hatte ich ja so den Einblick in ganz viele Schlafzimmer von Leuten. Und mir war das ehrlich gesagt überhaupt nicht klar vorher, wie Leute ihr Schlafzimmer gestalten. Mhm. Da war ich fassungslos, was da alles rumsteht. Und wenn ich Erotik erleben möchte, dann sind, glaube ich, auch die Äußerlichkeiten wichtig. Also wie gestalte ich mein Schlafzimmer? Welche Farben sind da? Ist es clean? Ist es kuschelig? Was möchte ich da erleben? Und ist es die Abstellkammer für meine Klamotten? Oder aber gestalte ich den Raum so, dass da auch irgendwas entstehen kann? Wie in so einem schönen Hotelzimmer, weißt du, dass man zumindest diesen einen Raum der Erotik schenkt oder dem, ja, der Intimität, wenn man das möchte, ja. Das fängt schon an beim Bettlaken. Es fängt an beim Geruch. Riecht's da komisch nach Schlaf oder lüfte ich durch und mach's dann auch schön warm?
Temperatur finde ich auch wichtig,
ja. Temperatur ist ganz wichtig, weil ich möchte mich nicht nackt aufs Bett legen, wenn ich friere. Da kann man dann eine Heizdecke kaufen und die drunter legen. Und auch das Licht ist so wichtig. Also ich möchte nicht in so einer LED-Lampe beschienen sein und mich da nackt präsentieren, sondern es kann eben schön sein, wenn man das Licht dämmt. Es gibt einen ganz einfachen Trick, den liebe ich. Ich habe bunte Folie gekauft und die kann man über diese LED-Glühbirnen packen und damit bekommt man ein ganz schönes Licht. Also das ist super. Es funktioniert perfekt. Mhm. Und oder eben auch Kerzen und ja, Duft. Also ich glaube, alle, wenn wir lernen würden, dass wir alle Sinne bedienen können im Schlafzimmer, dann ist das, dann wäre das ganz, ganz toll.
Stofftiere fliegen auch raus, ne?
Stofftiere, schmutzige Wäsche, Socken. Das hat alles nichts zu suchen in einem erotischen Schlafzimmer. Also für Paare, die was verändern möchten, die könnten echt gemeinsam jetzt mal ins Schlafzimmer gehen, sich das mit so einem Adlerblick angucken und sagen, okay, was wollen wir verändern? Mhm.
Ist das der Raum, in dem ich gerne Sex haben möchte?
Ja, genau, ist das der Raum. Und dann natürlich, ich habe auch Paare, die erzählen mir, sie haben gar keine Tür zum Schlafzimmer und drei Kinder.
Wahnsinn.
Wie soll denn das gehen? Also wir brauchen einen Rückzugsort, wo wir uns sicher fühlen, wo wir uns fallen lassen wollen, wo wir uns einfach wohlfühlen. Mhm. Und da kann dann auch etwas passieren, was auch immer es ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch, was ich immer versuche, den Leuten zu erklären.
Du schreibst auch in deinem Vorwort, dass es ein Buch ist, das nicht nur für heterosexuelle Paare wunderbar ist, sondern natürlich auch für schwule oder für lesbische Paare. Wenn wir jetzt mal Stereotyp denken, und das wird ja wahrscheinlich in lesbischen oder schwulen Beziehungen genauso sein, einer hat mehr Bock, der andere hat weniger. Kann man das überhaupt geschlechterspezifisch ausmachen, dass es eher die Frauen sind, die keine Lust haben, oder eher die Männer? Oder ist es wirklich 50-50?
Na, es gibt da auch Untersuchungen. Also das finde ich ganz spannend. Frauen haben genauso viel Lust auf Sex, aber sie wünschen sich kreativeren Sex. Mhm. Also sie denken genauso oft an Sex wie Männer, aber sie wünschen sich etwas anderes. Und das ist, ich finde, das sagt schon ganz viel aus, weil wenn Männer verstehen würden, dass Frauen einfach nur kreativeren Sex wollen und eben nicht immer das routinierte Programm, dann könnten sie sich auch vorstellen, öfter Sex zu haben. Und wenn wir hier über Sex sprechen, dann meinst du wahrscheinlich immer penetrativen Sex.
Ja, man ist so darauf geprimed, ne? Aber das muss es ja gar nicht sein, wie du schon so schön gesagt hast.
Und das allerdings ist bei homosexuellen Paaren anders. Mhm. Für heterosexuelle Paare bedeutet Sex haben penetrativen Sex. Mhm. Und für homosexuelle Paare eben nicht. Die haben ein viel breiteres Spektrum, was sie gerne machen. Und sich einfach mal zusammen hinsetzen und zu überlegen, was wollen wir oder was mögen wir? Also was magst du außerhalb der Penetration? Und oft geht Penetration eh viel zu schnell. Das ist mir ganz wichtig. Wir Frauen brauchen 40 bis am besten 40 Minuten, bis wir einen Penis aufnehmen. Mhm. Also wir brauchen viel, viel, viel mehr Zeit. Und wenn ich dann höre, ja, unser Sex dauert 5 Minuten, ja, wie soll denn das schön sein? Und dann wird es so eben Dienst nach Vorschrift. Weißt du, wir hatten mal wieder Sex. Das ärgert mich auch so in diesen Umfragen, weil da geht es immer nur darum, ja, wie oft haben Sie Sex? Weißt du was, interessiert mich gar nicht. Mich interessiert, wie gut ist denn der Sex, den ihr habt? Weil wenn der richtig gut ist und ihr den einmal alle 2 Wochen habt, dann ist es super. Aber diese schnelle Nummer, wo keiner so wirklich auf seine Kosten kommt, wo es nur um dieses Ziel des Kommens geht, da geht so viel verloren. Das ist so wenig Leidenschaft und so wenig Sinnlichkeit und Intimität. Und wer einmal davon gekostet hat, wie Sex sein kann, nämlich eben nicht rein und raus, sondern eben leidenschaftlich und intim und überraschend, der lässt jeden Fernseher stehen. Und das war ja auch so, und ich habe auch beim Schreiben gemerkt, das ist gar nicht so leicht, Leuten zu erzählen, wie Leidenschaft geht. Wie werde ich wieder ein leidenschaftliches Paar, selbst nach langer Pause? Wie soll denn das gehen? Also diese Paare, die schon lange keinen Sex oder eben nur so Sex nach Vorschrift haben oder Dienst nach Vorschrift haben, die können sich erstmal eben, wie wir vorher auch gesagt haben, kaum vorstellen. Und darum geht's. Wie wäre für dich Sex sinnlich? Wann würde dir Sex gut gefallen? Welcher Liebhaber oder Liebhaberin möchtest du eigentlich sein? Welche Fantasien hast du? Wovon träumst du? Wie möchtest du berührt werden? Magst du, wie dein Partner dich momentan berührt? Bist du erregt? Woher weißt du, dass du erregt bist? Woher weißt du als Mann, dass du eindringen darfst? Es gibt so viele Fragen. Warum lohnt es sich beim Sex, sich zu bewegen? Warum ist es so wichtig, sich zu bewegen und zu atmen? Und allein, wenn man das verstanden hat, dass wir körperlich nur 3 Tools haben, also Sound, Breath and Movement, diese 3 Tools sorgen dafür, dass wir unsere Erregung steigern können, weil viele Frauen auch einfach nicht zum Orgasmus kommen, weil sie es nicht gelernt haben. Und diese 3 Tools sorgen schon mal dafür, dass ich als Frau und natürlich auch als Mann meine Erregung immens verändern könnte. Ich habe dieses Beispiel mit der Schneekugel. Also wenn man sie schüttelt, dann sieht man auf einmal ganz viel und es ist ganz toll. Und es ist wie beim Sex. Wir müssen uns mehr schütteln. Wir müssen uns mehr bewegen. Und das Bild, das ich so habe, ist, stellt euch vor, eure Erregung wäre eine Farbe und ihr wollt, dass sie sich im Körper verteilt. Dann könnt ihr das über Atmung und Bewegung. Und das lohnt sich so auszuprobieren, sich beim Sex mehr zu bewegen und auch zu tönen. Kathi, die Menschen machen keinen Pieps. Viele Leute sind ganz still.
Und was mir vielleicht an dieser Stelle, sollten wir das anmerken, weil du kein Buch geschrieben hast, das jetzt irgendwelche artistischen, tantrischen, komplizierten Stellungen teilt, sondern ja, wie du schon sagst, sehr alltagstauglich ist. Also kreativ zu sein bedeutet nicht waghalsige Verrenkungen, bei denen wir wollen ja nicht, dass sich irgendjemand verletzt, sondern Kreativität fängt woanders an. Aber was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel, du hast gesagt, die Frau braucht im Schnitt 40 Minuten, um zu empfangen, also sich wirklich auch körperlich zu öffnen für den Liebesakt, wenn es denn überhaupt dazu kommen muss, wenn sich das beide wünschen. Aber es ist doch meine Erfahrung, und jetzt hatte ich auch schon ein bisschen Sex in meinem Leben mit unterschiedlichen Partnern, dass Männer so bei 40 Minuten Vorspiel schon etwas leicht genervt die Augen verdrehen. Also da ist ja so eine große Kluft, oder sind es nur meine Erfahrungen?
Das ist ganz toll, dass du das ansprichst, weil meiner Erfahrung nach ist es eher so, dass wir Frauen diese Barriere im Kopf haben. Wir glauben, also wir wollen ja immer, das ist echt eigenartig, wir wollen, dass es dem Mann gut geht. Und wenn der Mann jetzt schon 10 Minuten an uns rumleckt, dann gibt es wie so ein Stopper in unserem Kopf, der sagt, aber der leckt ja schon 10 Minuten und ich bin auch gar nicht erregt und ich bin auch noch nicht gekommen und ich fühle mich ganz schlecht und dann sage ich lieber, er soll schon rein.
Ich fühle mich etwas ertappt.
Weißt du, und ich habe das auch mit meinem Partner besprochen. Ich habe dem gesagt, oh, das dauert jetzt schon lange. Und dann hat er mich echt angeguckt und sagt, nein, er könnte die ganze Nacht lecken. Mhm. Aber es geht darum, das anzunehmen. Wir Frauen haben oft so eben diesen Timer im Kopf. Und ich würde mir wünschen, dass wir Frauen lernen, wirklich zu kommunizieren, hey, ich würde mir wünschen, dass du mich heute 30 Minuten leckst. So, dann wird ein Timer gestellt oder eine Musik, die 30 Minuten dauert. Und in dieser Zeit empfangen wir nur. Weißt du, wie entspannend das ist? Aber wir denken immer, oh nee, oh jetzt bin ich schon, nee, ich bin auch gar nicht so feucht, ich merke das schon, aber der bemüht sich doch so, weißt du? Mhm.
Wo kommt das her? Was glaubst du, wo das herkommt? Ist es, weil wir, also es ist ja, ich beschäftige mich ja in meinem Leben sehr viel mit Trauma, mit Transgenerationentrauma, mit Prägungen und Glaubenssätzen. Und ich frage mich manchmal, ist das irgendwas, etwas Jahrtausende Jahre in uns angelegt ist, dass wir zu dienen haben und keine Last sein dürfen und genau.
Ich kann mir das gut vorstellen. Mhm. Also ich bin zu viel, ich möchte zu viel, ich bin überhaupt zu viel.
Ich bin anstrengend.
Ja, das sind ja echte Glaubenssätze und ich kenne das auch. Also genau das kenne ich auch. Dieses und ich fand es so toll, weil ich es dann angesprochen habe. Ich habe dann gesagt, das ist doch jetzt schon lang für dich. Und Männer sehen das gar nicht so. Männer geben auch gerne. Männer lieben es, eine Frau zu verwöhnen. Aber wir Frauen, wir ziehen dann die Männer hoch oder wir wollen es dann nicht. Oder viele Frauen sagen auch, es ist mir unangenehm, wenn der Mann so lange an mir rumleckt. Und oft ist es deswegen, weil die Frau so angespannt ist. Also immer dann, wenn unser Körper angespannt ist, können wir nicht genießen. Mhm. Und das ist auch eine tolle Übung als Paar, dass der eine darauf achtet, wie ist denn meine Partnerin gerade angespannt oder nicht? Und dann auch zu sagen, hey, ich spüre gerade, dass dein Hintern angespannt ist oder deine Oberschenkel sind angespannt, atme mal aus. Also, dass man da als Team, wirklich als Team Liebe macht und immer wieder in der Kommunikation ist miteinander. Und gerade bei diesem kleinen Beispiel von, ich lasse mich 30 Minuten lecken, kann der Partner, also kann man sich als Frau eine Augenbinde auch aufsetzen, und seinen Partner einladen, wirklich darauf zu achten, wie sind meine Körper oder wie reagiert mein Körper. Zum Beispiel haben wir ja ganz oft auch unseren Mund zu. Und damit ist unser Beckenboden zu, weil Kiefer und Beckenboden hängen ja zusammen.
Mhm, interessant.
Ja, das ist total spannend. Also wenn man seinen Mund öffnet, öffnet sich auch der Beckenboden. Und deswegen ist Tönen auch so wichtig, Tönen und Atmen. Also dieses Ausatmen und Töne von sich geben. Man kann das ja mal ausprobieren. Ich habe, mein Partner wird mich hassen, aber vorgestern habe ich zu ihm gesagt, als ich ihn verwöhnt habe, habe ich gesagt, ich möchte gerne mal, dass du dein Becken mehr bewegst und ein bisschen stöhnst für mich. Ob das jetzt einen großen Effekt hat. Mhm. Er fühlt sich, glaube ich, manchmal so ein bisschen als Versuchskaninchen.
Studie am lebenden Objekt.
Ja, Sexlabor. Sexlabor Welch, guten Tag. Und dann hat er das tatsächlich gemacht und dann war das für mich ein Riesenunterschied. Ich fand es so heiß. So heiß. Also diese Beckenbewegung und dann diese Töne, das war so animalisch. Das fand ich richtig gut. Also wir haben so viele Stellschrauben. Aber es ist die Scham und der innere Zensor, der Kritiker, den kennen wir ja alle, der da sitzt und sagt, nee, das darf ich nicht und ich darf kein Geräusch machen, dann bin ich eine Schlampe. Ja, seid mehr Schlampen. Also, ja, das ist so toll, sich auch mal als Schlampe zu fühlen und auch in diese Rolle zu gehen. Ich bin heute die billige Hure und ich empfange und ich lasse mich, also, dass man das eben wirklich sich auch erlaubt. Mhm. Aber das geht wahrscheinlich, oder das ist schwieriger in langjährigen Beziehungen, wo Sexualität schon so lange schläft, ist das natürlich schon sehr fortgeschritten. Und genau deswegen fängt ja mein Buch auch mit was ganz anderem an, nämlich zu erkennen, dass die Gründe für vermeintliche Lustlosigkeit eher woanders liegen, nämlich außerhalb des Schlafzimmers.
Du schreibst über das Sex-Widerstandsverhalten. Das finde ich sehr interessant, weil das ja so unbewusste Verhaltensmuster ist, in denen sich, ich glaube, du hast 8 oder 10 davon als Beispiele gegeben, in denen sich ganz viele von uns wiederfinden. Erzähl doch mal, was ist ein Sex-Widerstandsverhalten?
Also, wir kennen das ja alle. Also das Verhalten beschreibt, wie reagiere ich, wenn ich keine Lust auf Sex habe, es aber nicht sage. Was mache ich denn dann? Und das kann eben sein, dass ich anfange, mit meiner Mutter ganz lange zu telefonieren. Oder dass ich einfach Dinge tue, von denen ich weiß, dass mein Partner sie nicht mag. Oder aber ich habe Dienst nach Vorschrift und mein Partner wird es aber merken. Also das sind Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, die eigentlich ein Beweis dafür sind, dass wir nicht gelernt haben, miteinander zu sprechen, weil es ist ja Hilflosigkeit, die dahinter steckt oder die Nichtfähigkeit, seine Bedürfnisse zu formulieren. Und dann reagieren wir so. Und oft liegt es daran, dass wir wütend sind auf unseren Partner. Wir ärgern uns über unseren Partner. Wir haben vielleicht ein gutes Beispiel, Kinderwunsch. Ich habe Kinderwunsch, mein Partner nicht. Und deswegen ärgere ich mich so über ihn. Und deswegen gibt's keinen Sex. Also kein Sex aus Rache ist etwas, was mir ganz oft begegnet. Und bevor die Leute die Übungen meines Buches machen können, möchte ich, dass sie einmal diese erste Übung auf jeden Fall machen, um zu schauen, welche Gewichte hängen denn an unserem Heißlustballon dran, die wir noch nicht angeguckt haben. Wir können sie hochholen, wir können sie anschauen, wir werden sie vielleicht nicht alle los, aber sie kommen ans Licht. Und wenn ich weiß, ich hatte kürzlich ein paar bei mir in der Praxis und sie war wahnsinnig sexy und er war auch sexy. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist da los? Und dann kam raus, dass er sie vor vielen Jahren, als sie im Krankenhaus war, nicht abgeholt hat und lieber ins Büro gegangen ist. Und das hat sie so schwer erschüttert.
Dass das immer noch im Raum stand.
Dass das immer noch im Raum stand. Und dann habe ich eben geforscht. Ich kann da nicht aufhören. Ich will ja wissen, was los ist. Mhm. Und dann kam das ans Tageslicht. Wow. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt sagst du es ihm nochmal, wie du dich darüber ärgerst, heute noch. Und dann hat die das rausgelassen. Und das war wie so ein Feuerwerk. Und es hat so gut getan. Und er war total überrascht. Er hatte keine Ahnung. Er wusste überhaupt nicht, was los ist. Und dieses Paar konnte dann erst anfangen, an der Sexualität wieder zu basteln. Das stand im Raum.
Ist das Unterbewusstsein nicht der absolute Knaller?
Ja, aber wie erreichen wir dieses und und ich glaube, es braucht Zeit und eben auch ja wirklich Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, sich ernsthaft und ganz ehrlich zu fragen, warum habe ich denn keinen Sex mit meinem Partner? Warum ist es so? Was ist es denn?
Und wirklich?
Ja, genau.
Das finde ich, das meinte ich auch in der Anmoderation, als ich gesagt habe, dass wir gefühlt irgendwie über alles reden, aber reden wir wirklich darüber? Und das ist ja häufig genau dieses, wir reden so um den heißen Brei rum oder machen Witze oder ziehen die Dinge ins Lächerliche oder ich habe vor 1,5 Jahren mit der Eva Maria Zurhorst, die hat mir was erzählt aus ihrer Frauen-Community, dass sie beobachtet, dass es Frauen gibt, die sogenannten Charity-Sex haben. Also sprich so, ja, ich lasse ihn jetzt einmal dran im Monat und dann ist wieder gut und dann lässt er mich in Ruhe. Und das ist ja wirklich das Gegenteil von Verbundenheit und auch das Gegenteil von Intimität. Das ist einfach gruselig.
Ja, aber was meinst du, Kathi, wie viele Frauen das machen? Ganz viele Frauen und wahrscheinlich auch einige, die gerade zuhören, machen das.
Es tut mir richtig leid, wenn ich das höre. Also es ist einfach
auch
traurig.
Und ich möchte das wirklich verändern und ich weiß, dass man es verändern kann. Und deswegen ist es mir so ein Anliegen oder war mir dieses Buch so ein Anliegen, weil ich möchte Leuten zeigen, dass es wirklich geht. Du kannst Sexualität verändern und zwar jeden Tag. Du kannst jeden Tag etwas verändern. Und Sexualität ist veränderbar wie alles andere auch im Leben. Aber du musst es wollen, du musst dich damit beschäftigen, du musst, ähm, du, du musst dir erstmal vorstellen können, wie wäre es denn, wenn wir ein intaktes Sexleben haben? Und was wäre ein intaktes Sexleben für mich? Also, aber Sex wird so zur Seite geschoben, so nach dem Motto, und das höre ich ganz oft auch bei meinen Freunden. Ich bin jetzt Mitte 50 und ich höre ganz oft, nee, also Jana, sowas, nee, also Sex, das braucht man nimmer. Das haben wir schon lange nimmer. Warum denn nicht? Es bedeutet doch nicht, nur weil ich älter bin, dass ich keinen Sex mehr brauche oder dass Sex schön sein kann für mich. Mhm. Und dann sagen viele Frauen, ja, aber ich bin ja in den Wechseljahren. Als ob das der Grund ist, warum ich keine Sexualität leben kann.
Das ist vielleicht auch eine willkommene Ausrede, ne?
Das ja, natürlich.
Kann ja auch eine Schutzbehauptung sein.
Ja, ganz klar. Und dann sagt der Mann, ja, meine Frau, die ist ja in den Wechsel, die ist ja im Wechsel. Ja, im besten Fall im Wechsel zu einem erotischen Leben. Weil das kann ja nicht sein, dass wir Frauen so abgestempelt werden von außen und auch von uns selber, dass wir sagen, mit Mitte 50 oder wenn die Wechseljahre dann irgendwann vorbei sind, ja, wir haben jetzt keine Lust mehr. Das ist ja Quatsch. Mir ist so wichtig, dass wir uns eher hinterfragen, was ist es denn, warum wir keine Lust haben und weniger zu glauben, dass es die Wechseljahre sind.
Lass mich da mal kurz einhaken, weil ich das wichtig finde, dass du ja in deinem Buch, jetzt waren wir beim Thema Wechseljahre, aber du bemühst ja praktisch ganz unterschiedliche Beispiele von Paaren, die in deiner Praxis waren oder so auch in deiner Praxis gewesen sein könnten. Und das Thema, ich setze es jetzt mal unter die Überschrift Flaute im Bett, ist ja nicht nur eines, das jetzt Paare betrifft, die in den 50ern sind, sondern es betrifft auch Paare, die in den 30ern sind.
Zu mir kommen Paare aller Altersklassen. Also ich habe auch wirklich junge Paare mit Mitte 20. Und da geht es dann oft um Performance. Also ich performe nicht gut. Vielleicht mein Penis funktioniert nicht so, wie ich das möchte. Ich vermeide Sex, weil er nicht so gut funktioniert. Ich habe das Gefühl, ich bin kein guter Liebhaber. Sie möchte aber Sex haben. Er kann es nicht liefern. Und dann kommen die zu mir. Oder es ist wirklich, Themen mit Sexualität haben Paare jeglichen Alters. Also es hängt weniger vom Alter ab, sondern von meinem aktuellen sexuellen Bildungsstand. Wie gut bin ich sexuell gebildet? Wie viel weiß ich wirklich? Welche Wissenslücken kann ich auffüllen? Was möchte ich wissen? Und welchen Stellenwert hat Sexualität in meinem Leben? Weil was passiert denn? Am Anfang ist Sexualität so wichtig und irgendwann hören die Leute ja auf, Sex zu haben, oft, oder hören oft auf, Sex zu haben und machen dann was ganz anderes. Dann fahren sie in Urlaub, bekommen Kinder, bauen Häuser etc. Aber der Stellenwert der Sexualität wird kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und irgendwann wachen sie auf und denken sie, oh, wann ist das eigentlich passiert? Wir hatten noch früher so schönen Sex. Und es liegt einfach daran, dass die Leute sich nicht gut drum kümmern. Ich würde mir wünschen, dass Menschen ihre Sexualität pflegen, als Teil ihrer Gesundheit.
Betrifft ja eigentlich die ganze Beziehung, ne? Also wir haben ja nicht gelernt, Beziehungen zu pflegen.
Ja, also es ist alles, also vor allen Dingen das Thema Präsenz finde ich so wichtig. Wann sind wir wirklich präsent? Wann legen wir das Handy ganz bewusst zur Seite? Und bin ich beim Essen mit Handy? Wann schaue ich meinen Partner wirklich an, wenn er mir was erzählt? Das sind ganz viele Kleinigkeiten und das ist beim Sex ja genauso. Schaue ich meinen Partner überhaupt an beim Sex oder bin ich in meiner Porno-Welt? Großes Thema Porno.
Eher bei Männern oder auch bei Frauen?
Hauptsächlich bei Männern. Also mir begegnet es hauptsächlich bei Männern. Und Porno, wenn ein Mann 4-5 Mal am Tag, und das gibt es ganz häufig, im Büro auf Porno masturbiert, dann kann es natürlich sein, dass er am Abend weniger Lust hat. Und warum machen sie es? Weil sie weniger Performance-Druck verspüren. Und natürlich auch dieses Ejakulieren dafür sorgt, dass du einen wunderbaren Hormoncocktail ausgeschüttet bekommst.
Stressabbaus, ne?
Ja, Stressabbau, Beruhigung, ist ja wie mit allen anderen Süchten auch. Und das hat einen Effekt auf die Paarbeziehung. Deswegen finde ich Pornosucht ein ganz wichtiges Thema, auch in Beziehungen, dass man offen drüber redet und sagt, okay, einfach mal fragt, wie oft schaust du Porno? Was schaust du an? Was findest du erotisierend? Was gefällt dir? Also, dass man das auch nicht in so eine Schamecke packt, sondern offen drüber redet.
Du schreibst ja auch in dem Buch an ganz, ganz vielen Stellen, dass es so wichtig ist und dass du auch immer wieder dazu einlädst, wenn es in die offene Kommunikation geht, rauszukommen aus der Bewertung. Und das ist natürlich gerade in Beziehungen echt Champions League, aber dennoch ist da so viel Heilungspotenzial drin, wenn wir das einfach schaffen. Also anstatt den Partner, bleiben wir mal beim Beispiel Pornosucht, wenn wir den Partner dafür verurteilen oder ihm das vorwerfen, weil wir es vielleicht auf uns beziehen, also weil wir denken, er macht es nur, weil ich bin zu dick oder ich bin zu uninteressant oder was auch immer, ich riech komisch, was auch immer die Gründe sind. Das ist natürlich das, was unser Gehirn ganz automatisch macht. Aber da ist ja keine Lösung drin. Sondern die Lösung wäre ja eher überhaupt erstmal zu erforschen, was ist es denn, was du dort findest?
Also dieses achtsame Zuhören ist ja da ein ganz guter Tipp. Also dass man wirklich, das kann man ganz toll machen, man setzt sich gegenüber, man stellt einen Timer auf 3 Minuten. In diesen 3 Minuten erzählt der eine etwas und der andere hört nur zu und darf nichts sagen und hört achtsam zu, indem er wirklich präsent ist und vielleicht noch schüttelt und lächelt. Das war's. Und das alleine sorgt dafür, dass ich mich sicher fühle, wenn ich etwas von mir preisgebe. Weil wenn man über so ein Thema spricht und der andere dann sagt, wie du schaust Porno und ihn verurteilt, das war dann das letzte Mal, dass ich meinem Partner was erzählt habe. Mhm. Und ich wünsche mir, dass Paare da anders miteinander umgehen, sondern erstmal interessiert sind und sagen, auch wenn es dich echt triggert, dass du dann sagst, oh, interessant. Und erstmal wartest. Oh, das ist, also das mache ich. Wenn mein Partner mir irgendwas erzählt, wo ich denke, oh, holy smokes, dann mache ich, interessant.
Ist auch mein absolutes Zauberwort.
Oh, und so krass. Und dann habe ich gelernt, als Projektor sowieso, Human Design, dass ich es erstmal lasse. Also, dass ich wirklich, nicht gleich reagiere, sondern es erstmal setzen lasse. Überhaupt mit Sachen, die man mir erzählt, die mich emotional berühren, versuche ich wirklich eine Nacht drüber zu schlafen und nicht gleich zu reagieren. Was wahnsinnig schwierig ist für mich, weil ich bin halt auch jemand, drittes Kind, ich bin jemand, der sich immer verteidigen musste. Das heißt, wenn mir jemand was sagt, fühle ich mich erstmal, wenn ich an meine Zeit als Kind zurückdenke, angegriffen. Ja, der will mir was Böses oder meine Schwester oder mein Bruder. Und heute als erwachsene Frau weiß ich, das sind meine Kindheitstrigger. Der will mir ja gar nichts Böses, der erzählt mir etwas von sich. Ah, interessant, okay.
Interessant, wie ich reagiere.
Ja, und dann immer wieder auch mal auf sich selber zu schauen erstmal und nicht den Fehler beim anderen suchen. Und durch dieses aktive Zuhören erfährt man ganz viel Neues über seinen Partner. Kann man auch beim Essen spielen. Weißt du, dass man sagt, 2 Minuten, jetzt erzählst du, wie war dein Tag? Und wenn derjenige nur 1 Minute erzählt, dann sitzt ihr diese 2 Minuten aus und wartet, was der andere erzählt. Das ist, ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Kann man mit allen Themen machen, hilft irrsinnig weiter und schafft Nähe.
Ich kenne die Intervention nur mit 15 Minuten und das ist echt eine lange Zeit, wenn man da sitzt und gar nichts sagen darf. Deswegen finde ich diese, ich sage jetzt mal, sanftere Methode von 3 Minuten doch deutlich zugänglicher. Das kann man ja wirklich heute Abend gleich mal ausprobieren.
Das kann man ausprobieren und was ich finde, ganz schön ist, wenn man nach Hause kommt und jeder so von seinem Planet Arbeit kommt, dass man echt sich hinsetzt und erstmal 1 Minute Eye-Gazing macht. Also dem anderen in die Augen guckt für 1 Minute. Also das ist schon für viele Leute wirklich herausfordernd. Den liebsten Menschen 1 Minute anschauen ist nicht leicht.
Und häufig stellt sich aber dann doch dieses Gefühl ein von, ah, da bist du ja.
Ja, ich kann dich sehen.
Genau.
Und oftmals kommen auch ganz viele Emotionen hoch. Also wenn ich meinen Partner 3 Minuten angucke, dann kommt bei mir ganz viel. Also viel Emotion, manchmal auch Tränen, einfach so dieses sich nah fühlen, verbunden fühlen. Ah ja, genau, wie du sagst, da bist du ja auf einmal. Das ist so schön, so klein, so wenig Zeit. Da, weißt du, 3 Minuten, was ist das? Nix. Aber es Es entschleunigt den Tag, es schafft Nähe. Und da sind wir wieder, was du vorhin gesagt hast mit dem Schlaf. Das ist genau dasselbe. Ich fühle mich gesehen, ich fühle mich nah. Ich habe vielleicht auch Lust, am Abend mit dieser Person, mit der ich mich jetzt schon nah fühle, noch näher zu fühlen. Mhm.
Ist es nicht verrückt, dass etwas, das uns Menschen alle miteinander verbindet, wie die Geburt und der Tod, dass etwas so schambehaftet ist und so immer noch irgendwie in einer Schmuddelecke steht und nicht wirklich ausgesprochen wird und noch als etwas gehandelt wird, das irgendwie hinter verschlossenen Türen stattfinden muss. Ich erwische mich nämlich jetzt auch die ganze Zeit immer wieder dabei, wenn ich dir zuhöre, dass ich etwas so ganz kurz, ich habe auch gelernt, das gut zu beobachten und in mir wahrzunehmen und dem dann zu begegnen mit, ah, interessant. Beobachte ich, wie sich immer wieder was meldet, was sagt, boah, das kann ich das hier, kann sie das überhaupt so sagen hier in diesem Podcast, so ein Wort wie lecken, geht das überhaupt? Es ist doch total verrückt.
Ja, ich denke, es ist einfach nicht gelernt und ich muss auch echt immer aufpassen, was ich sage, weil für mich, ich bin ja so frei, ich bin auch relativ frei erzogen und ich spreche dann da einfach drüber und die Leute gucken mich an, aber ich habe gemerkt, dass dadurch, dass ich so frei bin, ich dadurch auch die Leute inspiriere, freier zu sein. Weil wenn ich als Sexologin das Wort Penis, 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 Vulva, Vulva, Vulva nicht aussprechen kann, dann wie sollen das denn meine Klientinnen? Und die sagen ja oft, da unten. Mhm. Ja, ja, wo denn da unten? An den Füßen oder wo jetzt? Mhm. Also überhaupt mal zu lernen, dass eure Genitalien Namen haben. Also wie sehen die denn aus und wo ist die Vulva, wo ist die Vulvalippe und so weiter. Das ist so toll, wenn man Namen und Wörter dafür hat. Mhm. Aber das ist, was du sagst, ist absolut. Ich glaube, dass die, es ist eine Erziehungssache, ganz klar. Also wie bin ich sexualisiert? Wie haben meine Eltern mir das vorgelebt? War das eher verschämt oder nicht? Und wie habe ich mich dann selber sexuell weiterentwickelt? Also wie habe ich dafür gesorgt, dass ich ja freier bin?
Also ich bin Jahrgang 73 und bei uns hat Sexualität überhaupt nicht stattgefunden. Und ich wurde gänzlich falsch aufgeklärt durch die Bravo.
Ich auch.
Wo ja einfach auch aus heutiger Sicht, sorry liebe Bravo-Redaktion, aber so ein unglaublicher Unfug drin stand. Ich glaube, darüber haben wir uns auch am Ende unseres letzten Gespräches, ich verlinke euch die Folge, die erste mit Diana, natürlich hier wieder in den Shownotes. Ich glaube, darüber haben wir im Nachgespräch auch ein bisschen philosophiert, wie geprimed wir wurden auf dieses, also es gab ja diese berühmte Seite, das erste Mal. Und das war laut Bravo immer total schön. Und beide kamen gleichzeitig zum Höhepunkt und es war alles so wunderbar. Und das war das, was ich als junger Mensch jede Woche zu lesen bekam. So ist das.
Aber Kathi, ich bin ja auch ein Bravo-Kind-Generation und ich habe natürlich auch meine Infos aus der Bravo. Aber guck mal, wir hatten nur die Bravo und heutzutage gibt es Pornos. Und wenn ich mit jungen Frauen ins Gespräch komme, dann erzählen die mir so Sachen wie, ja, ich habe den Typ kennengelernt, das Erste, was er gemacht hat, er hat mich so runtergedrückt, dass ich seinen Penis in den Mund nehme.
Hat er auf YouTube gelernt, auf YouPorn gelernt.
Genau, das hat er auf YouPorn gesehen und er glaubt halt, dass das jetzt so ist. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil ich würde mir natürlich wünschen, dass die jungen Leute ihre eigenen Erfahrungen machen. Aber natürlich hat Porno schon einen Einfluss, auch auf die Jugend, auch auf die Jugendlichen.
Auf jeden Fall. Wie,
und was machst du denn als junger Mensch, wenn du keine Ahnung hast und aber voll geballert wirst von Social Media und YouPorn und was weiß ich, wie sie alle heißen. Ist ja alles frei zugänglich. Es gibt aber spannenderweise eine Untersuchung, die sagt, dass Jugendliche ganz gut abstrahieren können zwischen Porno und Realität. Also sie wissen sehr wohl, dass es Porno ist, aber ich denke, es hat auf jeden Fall einen Einfluss auf die Art und Weise, wie ich Sexualität lebe, oder? Also und diese Unwissenheit und dieses ja, eben vor allen Dingen immer dieser Performance-Druck, ja, auch für die jungen Männer. Ich muss die ganze Zeit eine Erektion haben, weil im Porno ist es ja auch so. Das ist völlig krank. Weil Männer während eines Liebesaktes haben Erektionen, die kommen und gehen, genauso wie bei uns Frauen Erektionen kommen und gehen. Und das ist total normal. Und man muss nicht die ganze Zeit eine knallharte Erektion haben, um ein guter Liebhaber zu sein. Und da ist so viel Druck und so viel Scham und sich schlecht fühlen und all das. Und darüber schreibe ich nicht in meinem Buch, weil ich will ja Hoffnung machen, dass man das verändern kann. Mhm. Und dass man eher Wege daraus findet. Also wie kann ich Sexualität so spielen, dass ich diesen Druck gar nicht habe?
Wir haben ja schon darüber gesprochen, was sich Frauen mehr wünschen würden. Mehr Kreativität. Was wünschen sich denn Männer eher, nach deiner Erfahrung?
Viele Männer, glaube ich, machen sich darüber wenig Gedanken, sondern sie sind auch im Dienermodus. Also Männer erzählen mir, dass sie sich dann toll fühlen, wenn es der Frau gut geht. Und wenn ich dann die Frau frage, wie findest du denn das? Dann sagt die, nee, ich finde das eigentlich gar nicht so toll, weil er die ganze Zeit nur bei mir ist. Da wäre es eigentlich, ich sage immer, Sexualität braucht eine gesunde Portion Egoismus. Wenn sich nämlich beide mehr um sich kümmern würden, dann wäre das ein ganz toller Tanz. Aber wenn ich einen Mann habe, der die ganze Zeit immer nur schaut, wie geht's mir gerade?
Schrecklich.
Das ist furchtbar. Schrecklich. Ja, schon so, Schatz, ist schon schön für dich, ist schon schön. Bist du schon ein bisschen feucht, ja? Ja, gefällt's dir so oder so? Das ist nicht sexy. Also, aber Männer kommen nicht zu mir und sagen, ich wünsche mir das so und so und so und so. Aber da gibt's bestimmt Studien, was sich Männer wünschen. Wahrscheinlich mehr Sex.
Brauchen wir... Es gibt ja einen Grund, warum die letzten Worte in meinem Podcast immer sind, bleib neugierig. Weil ich glaube, dass Neugierde so die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir uns Menschen immer besser selbst kennenlernen, uns erforschen, uns verstehen. Weil wenn wir die Komplexität in uns begreifen, dann können wir uns auch selber einfach auf eine liebevollere und wohlwollendere Art und Weise, können wir uns begegnen. Und ich habe doch manchmal das Gefühl, auch in Gesprächen mit Freundinnen oder auch mit Freunden oder auch mit Partnern, dass viele von uns gar nicht wissen, was der Körper braucht oder worauf sie selber stehen und dann eher immer wieder in eine neue Beziehung gehen und denken, also so ging es mir zumindest viele Jahre, ich spreche jetzt hier mal aus dem Nähkästchen, dass ich dachte, irgendwann kommt schon einer und der weiß, was ich brauche. Und dann wird es schöner beim Sex, dann wird es anders. Aber surprise, der kam nicht. Und zwar bis zu dem Punkt, wo ich angefangen habe, übrigens auch aufgrund unseres Gespräches vor 2 Jahren, mal zu forschen, okay, was ist es denn eigentlich? Also wie funktioniert mein Körper und was ist für mich angenehm und was nicht? Sind wir dazu nicht alle eingeladen, das mehr herauszufinden?
Ja, das ist eine ganz tolle Einladung an jeder oder an jeden, der gerade zuhört, weil ich vergleiche das immer gerne mit einem Orchester. Wenn ich mein Instrument gut spielen kann, dann kann ich gut im Orchester mitspielen, sonst nicht. Und sich mit sich selber zu beschäftigen, zu schauen, was der eigene Körper sich wünscht, wie sich das anfühlt, das ist so wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen und eben auch nicht nur hinzuhuscheln, sondern wirklich zu sagen, ich schenke mir heute eine halbe Stunde Selbstliebe. Und die ist vielleicht eben auch nicht zielorientiert, weil unsere Masturbation ist natürlich das Übungslager für besseren Paarsex. Mhm. Also je mehr ich eben selbstbewusst und neugierig bin und mal auch meine Vagina mal erforsche, also vor allen Dingen die Vagina, die ist ja oft vernachlässigt von uns Frauen. Also wie fühlt die sich denn an? Wie ist es denn, wenn ich meinen Finger, und zwar bitte immer mit Öl, einführe? Wie fühlt sich denn mein Gewebe an? Wie ist die Struktur? Wo kann ich schon was fühlen? Weil je öfter ich meine Vagina von innen berühre, desto mehr werde ich auch bei der Penetration spüren. Das hat immer was damit zu tun, wie kann ich mich erwecken? Und dazu brauche ich einen neugierigen Forschergeist.
Mhm. Was für mich echt sehr augenöffnend war, das war diese Aussage von dir, die haben wir beim letzten Mal nicht on tape, aber deswegen finde ich es wichtig, dass wir auch in dieser Folge nochmal drüber sprechen, dass viele von uns Frauen, also es ist überhaupt gar nichts Schlimmes oder Blödes an Sextoys, im Gegenteil. Aber auch die haben eine, ich sag jetzt mal, andere Seite, eine etwas problematischere, weil viele Frauenkörper auf diese Übererregung so geprimed sind und geprägt sind. Das heißt, das ist es, was der Körper kennt und worauf er reagiert. Aber sanftere Berührungen ist etwas, das er vielleicht noch nicht kennt und erstmal lernen darf.
Ja, es ist ja so, der Penis vibriert nicht.
Genau.
Punkt. Genau. Punkt. Mehr braucht man eigentlich nicht sagen. Und wenn ich Penetration bis dato vielleicht nicht prickelnd finde, und das tun übrigens ganz viele Frauen, finden Penetration eigentlich überflüssig, dann könnte es auch daran liegen, dass ich meine Vagina einfach noch nicht erotisiert habe. Und da kann man ja was einführen, was vielleicht nicht vibriert und es einfach mal... So ein Glas-Dildo ist super schön und dass ich das einfach mal ausprobiere oder eben mit dem eigenen Finger. Aber klar, wenn ich meinen Körper so trainiere, also auf Vibratoren trainiere, dann sind es die Empfindungen, die mein Körper eben auch erotisch findet. Und man kann umlernen und zwar eben zu jeder Zeit. Wenn man das einmal gecheckt hat, dass das wirklich funktioniert, dann ist es bahnbrechend. Also wow, ich hatte mal eine Freundin, die eben nie durch Penetration zum Orgasmus kam, aber sich auch nie selber in ihrer Vagina angefasst hat. Und dann habe ich sie eingesetzt, probier das doch mal aus, komm, wir machen einen Versuch. Dreimal die Woche, Viertelstunde, das hat sie gemacht, es hat, weiß ich, ein Dreivierteljahr gedauert, rief sie mich an, es hat geklappt. Sag ich, was denn, ich wusste gar nicht, von was die redet. Ja, aber jetzt bin ich gekommen. Wow, das ist toll, das hat sie sich erarbeitet, das ist ihre Leistung, es ist ihr Forschergeist und das ist so toll, wenn man dann Erfolg hat und merkt, oh ja, mein Erregungsmuster verändert sich. Also eine Frau, die eben immer nur auf einer Stelle sich berührt, also man kann sich das ja vorstellen, also die Frau masturbiert an einer Stelle und zwar in einem ganz bestimmten Winkel mit einem ganz bestimmten Druck und das macht sie seit 30 Jahren. So kommt sie. Jetzt hat sie Paarsex. Der Mann macht es aber nicht so. Der kann es auch gar nicht so, weil es ist ja ein anderer Winkel und der weiß es auch nicht, mit welchem Druck. Und der Sex ist vielleicht frustrierend für sie. Das liegt aber nicht an dem Mann. Das liegt einfach an ihr. Weil sie kann umlernen. Sie könnte zum Beispiel anfangen, ihre gesamte Vulva anzufassen und zu berühren. Weil die gesamte Vulva ist eine Fundgrube für erotisierende Empfindungen. Also man kann die gesamte Vulva anfassen. Und das ist, und auch wenn man es am Anfang nicht so toll findet, mit der Zeit wird die Vulva immer aufgeweckter. Also man kann sie richtig zum Leben erwecken durch veränderte Berührungsmuster. Das ist toll.
Und ich finde es so wichtig, weil du hast gerade in einem kurzen Nebensatz gesagt, als du von deiner Freundin erzählt hast, vielen Dank für dieses sehr wertvolle Beispiel, das sehr inspirierend sein kann für viele Menschen, die uns gerade zuhören. Nach einem Dreivierteljahr hat sie mich angerufen. Weil natürlich wünschen wir uns alle schnelle Lösungen und den einen Kniff und den einen Trick und das 5-Punkte-Programm und zack, innerhalb von 4 Wochen ist all das, was wir die letzten 30 Jahre gelernt haben, anders. Aber so ist es nicht. Veränderung braucht Zeit und das betrifft, und das sage ich aus eigener Erfahrung, auch die Sexualität.
Ja, und da wir sind immer so ungeduldig mit uns selbst. Aber guck mal, wie lange es dauert, bis man laufen lernt. Also es dauert einfach seine Zeit und dass man auch mal in Kauf nimmt, dass sich vielleicht nichts gleich tut. Aber es ist ja, diese Nervenbahnen sind am Anfang so Feldwege, weißt du, und später, je öfter man sich da berührt oder an der Vulva berührt, desto breiter werden diese Wege und irgendwann sind es Autobahnen. Und das ist ein guter Vergleich und es dauert halt seine Zeit und ich bitte euch nicht aufzugeben, sondern wirklich es weiter zu probieren,
so ist es.
Weiterzumachen, weiter zu probieren und eben auch nicht auf den schnellen Erfolg hoffen. Das ist bei Männern ja auch so. Also Männer, die zum Beispiel mit ganz viel Druck masturbieren, die fühlen manchmal in der Vagina wenig, weil sie sich eben angewöhnt haben, ganz nur bei Druck etwas zu spüren. Wenn diese Männer jetzt anfangen, weniger Druck in der Hand zu haben, dann könnte es sein, dass er erstmal seine Rigidität verliert, also nicht so steif ist. Und das in Kauf zu nehmen, ist ganz schwierig. Aber es lohnt sich. Also ihr auch Männer können umlernen und zu langsamen Liebhabern werden, die nicht nur Reibung brauchen, aber das braucht auch ein Umdenken in der Masturbation. Und es gibt ja eine Übung im Buch, da geht es darum, dass man den anderen beim Masturbieren zuguckt. Man sitzt auf einem Stuhl und man sitzt aber 3 Meter entfernt und schaut nur zu. Und man kann da so viel lernen. Also das ist eine ganz tolle Übung.
Neuroplastizität, meine Lieben, da ist es wieder, das Zauberwort. Der Körper und das Gehirn können neue Dinge lernen und vielleicht auch Dinge, die viel besser zu dem Menschen passen, der wir heute sind und auch dem entsprechen oder dem mehr entsprechen, was wir uns wünschen für unser Leben und natürlich auch für unsere Sexualität. Jetzt heißt diese Folge, liebe Jana, Leichtigkeit und Sex. Dürfen wir die Leichtigkeit und auch den Humor auch sehr viel mehr einladen in unser Schlafzimmer?
Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche mir, dass die Leute lachen miteinander, dass sie das alles nicht so ernst nehmen, dass sie das spielerisch nehmen. Also wirklich fast kindlich einfach in diesen Spielermodus kommen und dann fühlt sich das alles sehr leicht und humorvoll an. Dann ist es auch nicht mehr stressig. Dann bin ich in meinem parasympathischen Nervensystem, weil ich keinen Druck habe. Und das ist genau das, was ich mir wünsche. Mehr Leichtigkeit, mehr Humor, mehr Spiel, mehr Entdeckergeist, Forschergeist. Damit verändert sich schon mal alles.
Ich werde dein Buch auf jeden Fall mit meinem Partner lesen. Ich habe ihm schon einige Stellen vorgelesen und ich möchte das sehr, sehr gerne mit euch teilen, weil 30 Hands-on-Abenteuer, auch das finde ich einen fantastischen Begriff, die wirklich unheimlich liebevoll und leicht und lustig. Jetzt habt ihr Jana ja nochmal kennengelernt in der letzten Stunde. Und ich mag deine Art. Ich mag das einfach, dass da nichts mitschwingt, was man nicht sagt. Weil das ist, glaube ich, etwas, das dürfen wir echt abstreifen. Jeder darf seine eigene Sprache finden, selbstverständlich. Jeder darf seine eigenen Begriffe und seine eigenen Formulierungen finden. Aber ich würde mir doch sehr wünschen, man könnte jetzt noch das Fass aufmachen, welche Rolle spielt eigentlich die Kirche seit 2000 Jahren, was das Thema Sex, Körper und Scham angeht. Aber vielleicht machen wir dazu mal eine eigene Folge oder laden noch einen Theologen mit dazu ein.
Oh, das wäre toll.
Oder?
Das war ganz toll. Ich hab einmal ein Interview gegeben für die landwirtschaftliche Zeitung in Bayern.
Aha.
Die haben ja eine Auflage, ich weiß nicht, unfassbar.
Mhm.
Und das war mir ein Fest. Wirklich. Weil ich weiß natürlich, ich komme ja aus Franken.
Mhm.
Ich weiß natürlich auch so ein bisschen, wie das zu Hause ist. Und das war ganz toll. Und ich glaube, auch da wäre es toll, wenn man etwas macht. Also ich würde sehr gerne mit einem Theologen drüber sprechen. Ich habe meine Bachelorarbeit über das Thema auch Sexualität in Religion geschrieben. Also spannendes Thema.
Sex ist nicht Sünde, Sex ist nichts Schmutziges, Sex ist nichts, wofür wir uns schämen sollten, sondern es kann etwas Wunderbares sein und es soll im besten Fall Spaß machen und uns Freude bringen. Und Sex That Connects kann einen großen Teil dazu beitragen. Ich wünsche dir für das Buch, vor 2 Tagen ist es erschienen, von Herzen nur das Allerbeste. Ich freue mich, dass wir verbunden sind und ich freue mich auch über und auf unser nächstes Gespräch. Bin schon sehr gespannt, worum es dann geht.
Danke, Kathi, für das tolle Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
Und wie immer danke ich euch, ihr Lieben, zum Schluss, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr ihn weiterhin so fleißig in die Welt schickt. Ich hoffe, besonders mit dieser Folge haben wir euch ein paar schöne und spielerische Inspirationen für euer Sexleben geben können. Teilt diese Folge gern mit denen, die euch wichtig sind. Nächsten Freitag hören wir uns wieder. Dann spreche ich mit Tamara Schwab. Tamara lebt seit einigen Jahren mit dem Herzen eines anderen Menschen. Was das für sie bedeutet und was ihre Geschichte mit sich bringt, darüber reden wir. Bis dahin bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.